Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Wer Opfer, Zeugen, Angehöriger oder Freundinnen von Opfern rechter, rassistischer, antimuslimischer, antiziganistischer und antisemitischer Gewalt wird, hat in Kassel und Frankfurt eine konkrete Anlaufstelle, die heißt Response. Response ist auch mobil unterwegs, kommt nach Hause zu denen, die sie rufen. Gegründet wurde die hessische Beratungsstelle 2015. Sie ist Teil des Beratungsnetzwerks Hessen im Demokratiezentrum der Universität Marburg. Response berät und dokumentiert Fälle dieser speziellen Form von Gewalt und bietet eine Online-Plattform, um rechte und rassistische Vorfälle zu melden, auf Wunsch auch anonym. Die Leiterin von Response ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Lisa Jasmin Persinen.
Danke schön.
Hallo.
Lisa, Response erstellt jährliche Berichte. Der jüngste liegt gerade vor. Danach gab es in 2024 hessenweit 158 rechte und rassistische Angriffe. Den größten Anteil dieser Angriffe machen Körperverletzungen aus, gefolgt von 36 Nötigungen und Bedrohungen. Wer ist da betroffen und wie schwer waren diese Körperverletzungen?
Genau, also ich ruder schon mal ein bisschen zurück. Das ist natürlich das, was uns gemeldet wurde oder was wir in Polizeimeldungen oder über Presseberichte erfahren haben. Also sprich, das ist eher das Hellfeld an Angriffen, das wir mitbekommen haben. Heißt aber natürlich nicht, dass das tatsächlich das ist, was
das Reale, passiert die realen ist. Zahlen, ja.
Genau. Das finde ich nur sehr wichtig auch nochmal zu benennen, weil es gibt immer die Polizeistatistik, Kriminalstatistik, die ein Feld abdeckt. Und unsere Arbeit verstehen wir so, als noch mehr das Dunkelfeld zu erhellen. Aber trotzdem wissen wir eben auch, dass das nicht an die Realität tatsächlich herankommt.
Mhm. So viel. Und noch mal wer kurz ist betroffen? Wie schwer waren diese Körperverletzungen?
Genau, das ist sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt nicht konkret alle Körperverletzungen, die wir eben aufgenommen haben, auch wiedergeben. Und das ist eben ein Teil dessen. Wir haben zum Beispiel einen Fall, der auch in unserem Jahresbericht drin ist, ist ein antimuslimischer Angriff. In einem Bus wurde eine Person von hinten angegriffen, körperlich. Und dabei rassistisch beleidigt. Das ist zum Beispiel was, was öfters vorkommt. Wir haben aber auch Fälle zum Beispiel von besonders antischwarzem Rassismus. Zum Beispiel zwei Personen, die vor ihrem Haus angegriffen wurden, von einer Gruppe von Personen zusammengeschlagen wurden und auch rassistisch beleidigt wurden im Rahmen eines Festivals.
Was diese Statistik, das ist eine Statistik, das muss man immer dazu sagen, du hast das nochmal deutlich gemacht mit dem Hell- und dem Dunkelfeld, aber was diese Statistik eben weiterhin ans Tageslicht bringt, Response hat 141 neue Beratungen aufgenommen. Die meisten kamen aus Kassel-Stadt und Frankfurt. Das ist ein neuer Höchststand, das muss man dazu sagen. Und ein Anstieg von über 30% im Vergleich zu 2023, der letzten Statistik. Die Zahlen und Entwicklungen zeigen also, rechte, rassistische und antisemitische Gewalt bleibt in Hessen ein drängendes Problem. Was ist das genau für eine Gewalt, mit denen ihr es euch in euren Beratungen eigentlich zu tun habt?
Genau, das ist eben zum Beispiel, wie ich eben gerade erzählt hatte schon, von Fällen, das sind dramatischere Fälle. Wir haben aber natürlich auch in der Vergangenheit zum Beispiel in Bezug auf den rechtsterroristischen Anschlag in Hanau eben auch mit Mord zu tun. Das ist so, genau, das sage ich mal, das Schlimmste an Dingen, die wir, Menschen zu uns kommen und Unterstützung einfordern. Das sind auch die komplexesten Fälle und langwierigsten. Wir haben eben die Möglichkeit, zum Glück bisher Menschen dementsprechend zu unterstützen, inwiefern sie es brauchen. Also vielleicht kurz nochmal zurück. Unser Auftrag ist, die langwierigen Folgen einer Tat zu begleiten. Und das ist eben ganz unterschiedlich. Das kann eben bei manchen Menschen über mehrere Jahre sein, weil zum Beispiel auch Prozesse anhängig sind, wir dort unterstützen. Es kann aber auch sein, dass eine Person mit einem Telefongespräch
zufrieden ist
oder wie auch immer, ja. Genau, Antworten bekommen haben, weil zum Beispiel nur sie nach verweisen zu TherapeutInnen oder AnwältInnen brauchen. Und genau da entsprechend es nur eine Möglichkeit gibt sozusagen, die Personen dann auch brauchen.
Wenn du das Umfeld skizzieren solltest, in welchem Umfeld findet das statt? Ist das so in unmittelbarer Nachbarschaft? Ist das in der Schule oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Mhm. Die meisten Fälle, die wir haben in den letzten Jahren, wie aber auch jetzt aktuell, also wir sitzen gerade am Jahresbericht für 25, sind immer noch Fälle aus Schule und Ausbildungsbereichen, aus der Nachbarschaft. Die Zahlen sind extrem gestiegen seit den Lockdowns zu Corona. Mhm. Und die Zahlen in den Schulen seit den Öffnungen nach Corona. Die sind aber konstant hoch geblieben. Mhm. Ein anderes Feld, in dem wir Fälle haben, ist im öffentlichen Raum und in ÖPNV.
Das sagtest du gerade, ne? Das ist auch dieses Beispiel, das ihr in der Statistik mit aufgenommen habt, ne?
Genau, ich kann nur schon benennen, dass in 25 zum Beispiel noch ein weiterer, oder wo wir mehr Fälle noch tatsächlich haben, der das Thema Arbeitsbereich ist. Mhm. Genau, das jetzt nochmal neu mit dazugekommen ist.
Das Hauptmotiv, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Rassismus. Das erfordert eine spezialisierte Beratung und auch Unterstützung. Wie erfahrt ihr in der Regel von den Menschen, die sich bedroht fühlen oder die solche Erlebnisse gehabt haben?
Viele melden sich mittlerweile bei uns selbst. Wir versuchen eben unser Angebot so weit wie möglich zu verbreiten. Viele Menschen erfahren von uns über andere Menschen, die bei uns in Beratung waren. Wir versuchen aber auch, andere Angebote zu sensibilisieren und eben einfach von uns auch zu informieren. Also andere Beratungsstellen oder eben Vereine, Projekte, die in der Demokratieförderung arbeiten. Aber auch die Behörden, also PolizistInnen, sind im besten Fall informiert darüber, dass es uns gibt, dass sie auch in Falle dessen, dass Menschen zu ihnen kommen und eine Anzeige erstatten, auf uns hinweisen.
Mm, dazu kommen wir gleich noch. Man kann euch auch in den jeweiligen Beratungsstellen in Hessen, entweder in Kassel oder Frankfurt aufsuchen. Man kann euch auch eben telefonisch erreichen. Ihr seid aber auch mobil unterwegs. Was heißt das konkret? Also ihr sucht auf oder wie ist das?
Genau. Unser Auftrag ist eben hessenweit. Mhm. Dadurch, dass wir aber leider nur die zwei Regionalstellen haben in Kassel und Frankfurt, müssen wir versuchen, eben so niedrigschwellig wie möglich zu sein und versuchen das eben auf unterschiedlichen Wegen, in dem Sinne einmal zu sagen, wir kommen eben auch aufsuchend, also vor Ort, damit die Menschen nicht diesen Weg auf sich nehmen müssen, weil viele Menschen auch Ängste haben natürlich nach Angriffen und nicht reisen können oder auch gar nicht die Möglichkeit dazu natürlich haben und eben auch die Möglichkeit zu geben, digital beraten zu werden, damit genau Menschen einfach die Möglichkeit besser geschaffen wird, Beratung auch annehmen zu können.
Und ihr beratet auch unabhängig davon, ob es zum Beispiel eine Anzeige gegeben hat, ob eine Anzeige erstattet worden ist oder nicht. Das heißt, so eine strafrechtliche Relevanz ist nicht wirklich erforderlich.
Genau.
Ja. Also man braucht nicht eine hohe Schwelle sozusagen, und die man sich selber steckt und sagt irgendwie, oh, das ist aber vielleicht zu niedrigschwellig, was mir da passiert ist, sondern ihr nehmt das auf, was kommt.
Genau, genau, das ist total wichtig, weil viele Menschen auch gar nicht erst Anzeige erstatten, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir informieren viel auch darüber, was es für Möglichkeiten gibt, und wir begleiten auch, unterstützen. Aber manche sagen vielleicht auch, eine strafrechtliche Verfolgung schaffe ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich brauche vielleicht was ganz anderes. Und dann versuchen wir gemeinsam zu eruieren, was das ist, was ihnen eben Unterstützung geben könnte, wie sie also mehr Handlungsmöglichkeiten wieder erringen können und auch aus dieser Ohnmacht etwas herauskommen können.
Aber ihr begleitet, das heißt, ihr unterstützt, ihr geht auch mit zur Polizei, ihr geht auch mit zum Gericht, wenn es Prozesse gegeben hat, so etwa?
Genau, genau. Wir begleiten eben zur Anzeigeerstattung. Wir klären eben auf, was sind überhaupt die Möglichkeiten. Wir bereiten die Gespräche vor und auch nach, weil oftmals die Menschen überhaupt nicht wissen, wie funktioniert das überhaupt? Was passiert da vor Ort? Was muss ich wissen? Was muss ich sagen bei Polizei, wie auch eben bei der Justiz, um da ja, die Menschen einfach da abzuholen in dem Wissen, das sie haben und sie so gut wie möglich vorzubereiten und eben auch nachzubereiten. Das ist eben sehr viel Arbeit. Das ist sehr,
Hört sich so an. Genau, gerade
auch bei Gericht. Die sind nicht immer vielleicht auch an dem Ort, wo die Menschen leben. Das heißt, da ist auch Reise verbunden. Das sind tagelange Termine. Wir unterstützen dann auch im Kontakt mit AnwältInnen, weil auch da oftmals die Menschen vielleicht gar nicht richtig verstehen können, was eigentlich, also diese juristische Sprache. Und da versuchen wir, wie eine Brücke zu sein zwischen den Menschen und den Institutionen, Behörden.
Verstehe. Wie oft habe ich mich gefragt, kommt das denn eigentlich zur Anzeige? Du hast gerade davon gesprochen, dass viele auch wirklich Angst haben davor, sich da zu outen oder vielleicht das ja so von ihren Ängsten geprägt sind, dass sie sich gar nicht trauen und sagen, nee, lass mal lieber, das wollen wir jetzt irgendwie nicht. Also seid ihr da auch unterstützend tätig im Sinne von, ja, das muss zur Anzeige gebracht werden, dass ihr sie ermutigt, diejenigen, die sowas erlebt haben?
Da sind wir sehr vorsichtig, in dem Sinne, dass wir den Menschen die Entscheidungen selbst überlassen. Wir sehen unsere Aufgabe nicht, als sie dahin zu drängen, wo wir denken, dass das sinnvoll wäre.
Ja, verstehe.
Deswegen eben versuchen, also den Menschen bestmöglich die Information zu geben, damit sie selbst entscheiden können, was für sie am besten ist. Mhm. Deswegen, genau, denken wir vielleicht dann auch, in dem Falle wäre es sinnvoll, den diesen Weg zu gehen, aber ja, da halten wir uns
eher zurück. Ihr seid nicht
diejenigen,
die es tatsächlich entscheiden müssen.
Genau,
ja,
genau.
Verstehe. Wisst ihr etwas über die Täter, Täterinnen?
Wissen manchmal ja, aufgrund dessen, dass die Menschen aktiv sind, zum Beispiel im digitalen Raum oder es auch Personen sind, über die berichtet wird. Also jetzt, wenn sie aus der rechtsextremen Szene zum Beispiel kommen. Aber das ist nicht unser Fokus. Wir machen keine Täterarbeit, sondern wir haben unseren Fokus tatsächlich auf die Betroffenen und schauen eben eher, wer ist die Person und was für Ressourcen hat die Person, was für Netzwerke, die eben aktiviert werden können oder eben auch nicht da sind und dementsprechend eben unsere Unterstützung dann auch anpassen.
Du hast gesagt, ihr arbeitet auch mit anderen wichtigen Institutionen zusammen. Auch die antisemitischen Straftaten haben ja zugenommen, also vor allem nach dem Massaker der Hamas eben auf Israel am 7. Oktober 2023. Auch dazu haben wir hier einen Podcast gemacht. Ihr arbeitet dann zusammen mit der Meldestelle für Antisemitismus mit RIAS der Universität zum Beispiel. Das ist so ein Beispiel mit, welche Institutionen gibt es noch, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Genau, bei unserem Monitoring ist der Unterschied zu der Beratung, dass wir Antisemitismus nicht im Monitoring aufnehmen können, weil das getrennt wurde von der Projektförderungslogik her. Deswegen machen wir ein Monitoring von rechter und rassistischer Gewalt und arbeiten eben da mit RIAS Hessen zusammen, dass wir, wenn wir trotzdem Fälle benannt bekommen oder eben gemeldet werden, dass wir die an RIAS weiterleiten und auch die Fälle von Antisemitismus, die in der Beratung bei uns sind.
Ja.
Im Beratungskontext arbeiten wir mit OFEC Hessen zusammen.
OFEC ist die Opferhilfe, ne?
Also OFEC Hessen ist die Beratungsstelle für Betroffene von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung.
Jetzt haben wir es deshalb aufgeklärt.
Genau, das sind unsere Kolleginnen. Und genau, wir arbeiten da eben zusammen in dem Sinne, dass wir meistens eben an OFEC auch verweisen. Das Team ist aber viel kleiner auch als wir. Und sie machen eben Diskriminierung und Gewaltberatung. Diskriminierungsberatung machen wir ja nicht. Deswegen, genau, sind wir da immer schauen wir eben, inwiefern wir an die Kolleginnen,
verweisen
genau,
einfach, ne?
An die Kolleginnen oder andere Stellen, wie jetzt zum Beispiel bei Antidiskriminierung, arbeiten wir mit dem Antidiskriminierungsnetzwerk Hessen zusammen und in dem Falle, dass es um Diskriminierung geht und rund um das AGG, zum Beispiel verweisen wir da an die Kolleginnen.
AGG?
Allgemeine Gleichhandlungsgesetz.
Vielen Dank. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft? Was macht ihr da für Erfahrungen? Was machen Betroffene da für Erfahrungen?
Genau, also von einer Zusammenarbeit würde ich jetzt nicht sprechen. Wir sind vernetzt mit Polizeipräsidien, besonders mit den Personen, die eben auch in unserem Arbeitsfeld arbeiten, und den Opferschutzbeauftragten, und versuchen eben den Polizeipräsidien und den PolizistInnen unsere Arbeit näher zu bringen, in dem Sinne, dass sie auch auf uns verweisen im besten Fall. Das ist so der eine Punkt. Und eben in dem Sinne sind wir da auch dann mit einzelnen Personen zum Beispiel im Kontakt, in dem Sinne, dass wir die Menschen begleiten und eben auch mal nachfragen, wie ist gerade der Stand, oder gibt es da Informationen, und auch andersrum, die PolizistInnen uns auch nehmen als eben Brücke zu den Betroffenen selbst, weil viele dann auch wissen, was es eben auch auslösen kann bei Betroffenen, wenn jetzt zum Beispiel Polizei bei ihnen anrufen. Deswegen versuchen sie da uns auch als Brücke im besten Fall zu nutzen. Im Bereich Justiz sind wir aktuell nicht so gut vernetzt, weil Vernetzung natürlich immer sehr, sehr viele Ressourcen auch kostet und man die Strukturen gut kennen muss und da eben dann proaktiv hereingehen muss. Wir sind ein Team aktuell von 10 Personen mit leider aktuell auch schwindenden Ressourcen, dahingehend, dass die Personalkosten steigen, aber wir eben eine Projektförderung haben und dementsprechend wir immer sehr genau gucken müssen, wo haben wir Möglichkeiten
eben. Wo könnt ihr euch engagieren? Wo könnt ihr einsteigen? Und wie tief vor allem könnt ihr einsteigen?
Genau. Und jetzt war eben der Fokus bei den Polizeipräsidien nochmal unsere Arbeit vorzustellen. Und jetzt sozusagen Justiz ist jetzt der nächste Bereich, in den wir reingehen müssen.
Ihr beratet auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das erwähnt, ihr beratet auch Angehörige, Freundinnen oder Zeuginnen zum Beispiel von Betroffenen. Wie wichtig ist das, einen Betroffenen oder deren Angehörige eigentlich Handlungsmöglichkeiten zu geben und sie eben auch aufzuzeigen? Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Genau, wir sehen eben die Menschen um die Betroffenen selbst auch als eine Ressource zum einen. Dementsprechend zu sagen, wenn einer Person was passiert ist, wir haben auch schon den Fall, dass eben Familien betroffen sind, also dass das nicht nur eine betroffene Person ist, sondern mehrere,
eine ganze Familie,
eine ganze Familie, auch Kinder. Und aber auch wenn es nur eine Person gibt, die zum Beispiel angegriffen wurde und diese Person aber Familie hat, dann sind die natürlich auch indirekt betroffen, weil sie mitbekommen, was der Person passiert und die Ängste teilen, aber eben auch eine Ressource sein können. Aber auch andersrum, dass oftmals die Personen sind, die als nächstes wegfallen können, weil sie nicht die Stärke haben, langfristig eben die Unterstützung der betroffenen Person alleine sein zu können. Deswegen haben wir da den Fokus auch zu sagen, es muss immer auch geschaut werden, eben was ist das System um die Person auch selbst, weil diese Personen im besten Fall auch gestärkt werden müssen und unterstützt werden müssen, weil sie wiederum eine Ressource sind. Zum einen und ZeugInnen zum anderen ja auch sehen, was passiert und das mit den Menschen auch was macht und deswegen sehr, sehr wichtig ist, dass die eben auch Unterstützung bekommen.
Eure Beratung, das muss man nochmal sagen, ist unabhängig, ist vertraulich, ist parteilich, auf Wunsch anonym, kostenfrei, individuell auf die Bedarfe zugeschnitten. Du hast es gesagt, ihr seid im Moment 10 Mitarbeiterinnen und habt im Moment 69 bereits laufende Beratungen aus den Vorjahren. Das stimmt soweit die Zahl. 69, vielleicht sind es auch 70. Es ist, glaube ich, nicht ganz so relevant, aber so um den Dreh herum. Also einfach, um sich mal so eine Vorstellung zu machen, wie viel das ist. Das sind die, die aus dem vergangenen Jahr oder aus den vergangenen Jahren, aus den Vorjahren einfach noch dabei sind. Dazu zählen eben mehrere Gruppenberatungen, habe ich gelernt, aber auch 14 verbliebene Beratungen im Kontext des rechten und rassistischen Anschlags in Hanau, auf den du schon zu sprechen gekommen bist am 19. Februar 2020. Vielleicht noch mal ganz kurz, da sind 9 Menschen von einem 43-jährigen Rassisten getötet worden. Das sagt ja auch, du hast es vorhin angesprochen, etwas über die Dauer dieser Beratungen letztlich aus. Manche dauern offenbar Jahre. Kannst du was über diesen Prozess noch mal sagen, Lisa?
Das mache ich. Ich würde gerne noch ergänzen, weil das so wichtig ist.
Ja.
Am 19. Februar 2020 sind 9 Menschen ermordet worden. Jetzt Ende letzten Jahres ist ein weiterer Überlebender verstorben. durch die Nachfolgen. Das ist nur wichtig, eben auch ihn zu benennen. Ibrahim Akkuş ist eben ein Überlebender, der schwer verletzt war und jetzt an den Spätfolgen verstorben ist.
Mhm. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ja.
Gerne, genau. Mhm. Ich glaube, dafür ist wichtig zu verstehen, dass eine Tat nicht verjährt, in dem Sinne auch, was das mit den Menschen tut. Und gerade bei einem rechtsterroristischen und rechten Anschlag, was so gravierende Auswirkungen hat, wir sagen immer, das ist eine jahrzehntelange Aufgabe. Das ist ja auch nicht der erste Anschlag, den es gab in Deutschland. Wir haben da eine Historie, lange Historie. Das Attentat in München ist über 40 Jahre her. Da sind Menschen, die bis heute unter den Folgen leiden, körperlich wie auch psychisch. Und das sind Dimensionen, die wichtig sind zu verstehen. Also generell macht das natürlich was mit Menschen, aber auch nochmal das Tatmotiv macht was mit diesen Menschen. Und wenn das anerkannt wird, das Tatmotiv zum Beispiel, Rassismus, Antisemitismus, wenn die Institutionen und Behörden anerkennen, dass das eine schwerwiegende Straftat ist, dass daraus auch Folgen sichtbar sind, dann können die Menschen auch irgendwann wieder im besten Fall das, was sie erlebt haben, verarbeiten und im besten Fall auch wieder ihr Leben leben mit dem, was sie erlebt haben. Was in Hanau sehr sichtbar ist und was auch bei anderen Anschlägen sehr sichtbar ist, zum Beispiel der OEZ-Anschlag, auch in München, der wird oftmals zum Beispiel vergessen.
Das ist im Einkaufszentrum damals gewesen, genau, ne? Der Anschlag genau. Im Einkaufszentrum.
Ja. Genau. Wo die Menschen jahrelang, wo die Anerkennung des rechten Tatmotivs jahrelang nicht anerkannt wurde, zum Beispiel, wo die Betroffenen jahrelang und bis heute eben dafür kämpfen, für Aufklärung, was eben viele Betroffene von rechten Anschlägen eben gemeinsam haben. Und das ist das, was zum Beispiel, jetzt habe ich einen großen Bogen geschlagen, natürlich was mit den Menschen macht und auch langfristig. Wenn sie immer wieder die Verantwortung dafür übertragen bekommen, sich selbst darum zu kümmern, dass gedacht wird, dass aufgeklärt wird, dann haben die Menschen keine Möglichkeit, irgendwann auch mal mit sich selbst, mit der eigenen Trauer umzugehen und ja, die Trauer zu verarbeiten. Sie bleiben ja immer auf diesem Level und immer eigentlich in der Tatnacht sozusagen und dem, was danach passiert ist, stehen. Deswegen ist es nicht die Verantwortung der Betroffenen selbst, dass sie ihr Leben weiterleben können, sondern es ist eben die Aufgabe des Staates, sich darum zu kümmern, dass die Menschen tatsächlich auch trauern können und verarbeiten können.
Und deshalb ist es so wichtig, dass die Tat als rassistische Tat anerkannt wird.
Genau.
Ja, und auch so als solche benannt wird, als solche, wenn möglich, die Täter auch als solche verurteilt werden, als rassistische Straftäter oder Mörder.
Genau, genau. Und da machen wir die Erfahrung, dass das oftmals nicht der Fall ist, weil oftmals auch das Wissen fehlt. Wir haben ein Positivbeispiel aus Eschwege. Ich hatte vorhin erzählt von dem antischwarzen Tat auf zwei Männer in Eschwege im Rahmen von einem sogenannten
Open Flair Festival.
Open Flair Festival, mhm. Genau, das da gerade in der Nähe stattfand. Und zwei Personen wurden eben zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt. Daraufhin gab es einen Prozess auch. Zwei Personen wurden verurteilt und innerhalb des Prozesses wurde noch eine weitere Person identifiziert, wo es auch einen weiteren Prozess geben wird. Und da wurde das Tatmotiv Rassismus eben anerkannt. Und das ist was natürlich was mit den Menschen macht, dass sie eben jetzt die Möglichkeit haben, auch aufzuarbeiten und im besten Fall auch abschließen zu können. Natürlich macht das wieder was mit ihnen, so ein Prozess. Und jetzt eben, dass da noch ein weiterer Prozess kommt, das wirft die Menschen ja natürlich auch immer wieder zurück zu dem, was passiert ist. Und sie müssen ihren Tätern gegenüber sitzen. Das hat Auswirkungen. Aber natürlich macht das auch was eben langfristig, wenn die Menschen tatsächlich mit anderen Themen sich auch beschäftigen können und da einfach mal eine Möglichkeit bekommen haben.
Ich glaube, das hat auch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, so eine Tiefenwirkung. In dem Moment, wenn eine solche Straftat eben tatsächlich als eine rassistische Straftat angesehen und anerkannt wird, dann ist die Möglichkeit, dass das so etwas Niederschwelliges ist, so nach dem Motto, das war mal so eine Festivalschlägerei oder sowas, eben völlig ad absurdum geführt wird. Sondern sie sind, aufgrund ihrer Hautfarbe, sind sie zusammengeschlagen worden. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt.
Genau. Es ist wichtig, da immer zu sagen, aus rassistischen Gründen wurden die Menschen angegriffen, nicht aufgrund dessen, wie die Menschen aussehen, weil das ja auch sehr viel macht mit den Bildern im Kopf. Genau, aber im Prinzip, ja.
Du hast 2020 noch in München gearbeitet, davor in Berlin, hast dich dann aber nach den Morden in Hanau auf die Stelle bei Response beworben, die ausgeschrieben war. Du hast soziale Arbeit studiert, bist in Frankfurt groß geworden und nach den rassistischen Morden war Response Anlaufstelle für insgesamt 70 Menschen. Wie konntet ihr konkret Hilfe leisten?
Also es waren tatsächlich im Rahmen des Anschlages, ich glaube, insgesamt waren über 150 Menschen bei uns, in welcher Form auch immer, in Beratung. Der betroffenen Kreis, den vermuten wir auf noch viel höher, weil es ja auch viele Augenzeugen tatsächlich gab. Also es waren belebte Orte, an denen auch Menschen gewohnt haben. Und wir machen auch gerade jetzt die Erfahrungen und was wir auch schon vermutet haben, dass auch immer wieder wir mitbekommen, dass Menschen doch auch also bei uns ankommen, die lange nicht den Beratungsbedarf hatten oder eben anderen sich öffnen, dass sie eben vielleicht AugenzeugInnen geworden sind oder eben Betroffene sind. Auch das ist niemals abgeschlossen
da
in
ist,
dem
da
Sinne.
Ist immer noch, da ist immer noch ein Prozess, da passiert immer noch was Neues.
Ne? Genau, oder kann eben. Also es kann natürlich viele Jahre später erst bei Menschen eben der innere Prozess der Bearbeitung anfangen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit so diesem Opferentschädigungsgesetz? Also welche Erfahrungen habt ihr mit diesen beantragten Leistungen gemacht? Was können Betroffene davon eigentlich erwarten?
Genau, also wir unterstützen generell bei Entschädigungsleistungen insgesamt, also schauen auch, was gibt es eben für unterschiedliche.
Auch in Bezug auf Hanau, ne?
Genau, auf Hanau. Also da ist es eben, da haben wir alles, sage ich mal, alles einmal durchgemacht. Und gerade auch in Bezug auf das Opferentschädigungsgesetz, das jetzt SGB 14 heißt, haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt. Wir hatten das Glück, dass uns bis heute SozialanwältInnen unterstützen, überhaupt zu verstehen, was diese Prozesse mit sich bringt, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Leistungen gibt, woran man schon sehr klar erkennen kann, dass eine betroffene Person alleine durch diese Prozedere niemals kommen würde. Egal wie betroffen die Person ist. Das ist für uns schon ein
Riesenakt wahrscheinlich.
Riesenakt,
ne?
Und auch für die Behörden selbst, das war unsere Erfahrung, also was positiv ist, was entstanden ist aus den Erfahrungen in Hanau, ist ein runder Tisch entstanden mit eben Versorgungsamt, Stadt Hanau und Beratungsunterstützungen der Initiative 19. Februar, einen runden Tisch zu gewinnen zur Thematik Entschädigungsleistungen, der wahnsinnig hilfreich ist, in dem Sinne auch nochmal den Behörden aufzuzeigen, was für Leerstellen es gibt in diesen Systemen. Weil das natürlich nochmal eine andere Wirksamkeit auch hat, als wenn eine einzelne Person, ja, nachfragt. Das ist was sehr hilfreich ist, wo wir sehr froh drüber sind, dass das passiert ist. Und trotzdem haben wir oftmals auch Fragen gestellt, die Behörden selbst nicht beantworten konnten oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, was zu verändern, weil wiederum sie angegliedert sind an anderen Systemen. Aber da einfach die Möglichkeit mal zu haben, auch zurückzumelden, was für Leerstellen da sind und was für Problematiken sich ergeben, das ist schon mal sehr hilfreich.
So ein Anschlag kann ja leider immer wieder passieren. Was für Lehren hast du aus Hanau für dich gezogen?
das, glaube ich, dass wir leider immer damit rechnen müssen, dass es wieder passieren kann. Besonders in der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation. Wir haben einen Rechtsruck gehabt. Wir haben eine Normalisierung von rechter Politik. Und das bedeutet natürlich, dass das Nährboden ist für weitere Anschläge. Wir haben auf jeden Fall dahingehend gelernt, wie wir uns das nächste Mal in dem Sinne besser wappnen können, weil wir eben Wissen gesammelt haben. Wir Austausche auch auf unserer, also auch auf der Bundesebene zum Beispiel haben, um uns eben alle so weit wie möglich vorzubereiten, voneinander zu lernen. Es ist natürlich nie komplett vorbereitbar, weil es immer besonders ist und immer anders. Aber ja, da zu wissen, wo muss man, was muss man sozusagen als Team selbst machen, weil oftmals auch vergessen wurde, was passiert eigentlich mit den HelferInnen, die wichtig sind eben für die Betroffenen selbst. Aber wenn die ständig kämpfen müssen darum, überhaupt helfen zu können, dann haben wir die Ressourcen nicht dafür. Mhm. Also da auch zu sensibilisieren, auch auf Bundes- und Landesebene, politisch auch zu sensibilisieren, was das bedeutet, was eben wichtig ist, was es beim nächsten Mal vielleicht auch schneller braucht und solche Dinge. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel Erfahrungen gesammelt und ja.
Versucht sie weiterzugeben und genau. Hoffentlich hört euch da auch jemand. Du bezeichnest dich ja selbst auch als Woman of Color. Ist dir nach dem Anschlag denn auch bewusst geworden, dass es dich auch hätte treffen können oder bist du gedanklich nicht so weit gegangen?
Das war vorher schon klar. Ich glaube, selbst betroffene Menschen brauchen nicht erst einen Anschlag, um zu wissen, dass es sie auch selbst treffen kann. Natürlich hatte der Anschlag nochmal für mich persönlich nochmal eine größere Betroffenheit in dem Sinne, dass ich eben in Frankfurt auch aufgewachsen bin und die Nähe zu Hanau eben doch nochmal was anderes auch in mir ausgelöst hat, als jetzt an anderen Stellen in Deutschland. Wir wissen es leider alle, wir können jederzeit die Nächsten sein und nicht nur von Anschlägen.
Mhm. Ein wichtiger Punkt eurer Arbeit, Lisa, ist auch die Meldestelle Hessen schaut hin. Das ist eine Online-Plattform, auf der Menschen rechte und rassistische Vorfälle melden können. Bevor wir da gleich nochmal näher einsteigen, ja, warum ist es eigentlich so wichtig, Vorfälle, die ich selbst erlebt habe oder als Zeugin gesehen habe, an denen ich vielleicht beteiligt gewesen bin, zu melden?
In erster Linie sehen wir die Meldestelle als eine Möglichkeit, eben Sichtbarkeit zu schaffen. Einmal für Betroffene selbst, um zu sehen, ich bin nicht alleine. Anderen passiert das auch. Und aber auch andersrum in die Gesellschaft hinein zu zeigen, das passiert und das passiert ständig und überall. Das sind so die Möglichkeiten sozusagen, die wir sehen. Und wie ich auch am Anfang gesagt hatte, ein bisschen mehr Licht in das Dunkelfeld zu bringen. Und auch noch eine andere Möglichkeit zu geben, um Menschen die Möglichkeit für Beratung, also es gibt die Möglichkeit eben den Fall zu anonymisiert. Mhm. Also alle Fälle, die veröffentlicht werden, sind anonymisiert. Also ist das auch nochmal eine niedrigschwelligere Möglichkeit. Und es gibt immer den Button auch anzukreuzen, dass man Beratung wünscht. Und das ist eben nochmal ein anderes Tool, um den Menschen auch einfach die Beratung nochmal näher zu bringen.
Du hast gesagt, man kann anonym bleiben, aber welche Vorfälle kann ich melden, wenn das niederschwelliger ist? Was ist das dann? Welche Vorfälle sind das?
Also niedrigschwelliger in dem Sinne, dass ich eben eine Nachricht schreiben kann und jetzt nicht zum Hörer
greife. Sagst, ich brauche jetzt eine Beratung.
Ja. Genau. Mhm. Von den Fällen, die eben gemeldet werden können, wie eben auch beraten werden, sind zum Beispiel aber auch so Sachen wie
du wirst angespuckt.
Ich werde angespuckt, ich werde beleidigt. Also in welchen Kontexten auch immer, ob es eben im öffentlichen Raum ist, ob es eben im Arbeitskontext ist, ob es in der Schule ist, ob es auf einer Demonstration ist. was ja auch jetzt wieder passiert ist im Rahmen der Kommunalwahlen, dass KommunalpolitikerInnen oder Ehrenamtliche eben aus Parteien angegriffen wurden. Was auch viel natürlich passiert, sind eben PolitikerInnen, die angegriffen werden oder eben auch im Netz. Also nicht nur auf der Straße oder im Leben, sondern im öffentlichen Raum, sondern eben auch im digitalen Bereich ist unsere Hilfe da. Genau, weil was oftmals eben auch Menschen nicht wissen, ist eben, dass gerade in der Kommunalpolitik Menschen nehmen Dinge hin. Natürlich haben die auch nochmal meistens andere Ressourcen als jetzt andere Menschen, aber auch diese Menschen sind Betroffene und können sich eben an uns wenden.
Und was passiert dann mit der Meldung?
Also wir haben da ein paar Verifizierungsschleifen, um auch herauszufinden, ob das echte Fälle sind und ob das echte Personen sind. Das muss man ja leider im digitalen Raum auch immer erstmal nachverfolgen. Und was dann damit passiert, ist eben, dass wir das auf unserer Seite Hessen schaut hin veröffentlichen und dann auch einzelne nochmal im Jahresbericht die einzelnen Meldungen oder eben dann auch zusammen als Zahlen eben niederschreiben.
Mhm. Diese Meldungen bilden ja auch die Grundlage für eure Öffentlichkeitsarbeit, für politische Sensibilisierungen, was ja nicht ganz unwichtig ist in diesem Kontext. Es gibt einen Anstieg rassistischer Gewalttaten in Hessen, das muss man leider sagen. Was ist dein Eindruck? Wie sensibel reagieren jetzt beispielsweise politische Institutionen, wenn ihr sie mit Fakten und mit Daten konfrontiert? Das kann man ja alles nachlesen, ist ja alles öffentlich, was ihr macht.
Genau, und nicht nur wir eben haben ja die Zahlen, sondern die werden eben auch von anderer Seite, also aus anderen
Institutionen
gesehen. Und auch benannt und eben veröffentlicht. Ach, das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch da wieder sehr individuell, welche Personen Wissen haben um die Thematik, Interesse haben. Und die Themen auch auf der politischen Ebene, Agenda weiterbringen wollen. Ja, dementsprechend ist das sehr heterogen, wie uns da entgegengewirkt wird.
Genau. Aber auch da müsst ihr kämpfen, da müsst ihr manchmal auch für Sensibilisierungen werben, sonst wird vielleicht das eine oder andere nicht ganz so ernst genommen.
Absolut, absolut. Und wir schon auch immer merken, dass wir unsere Arbeit auch verargumentieren müssen, warum sie so wichtig ist. Und gerade, das ist eben die besondere Herausforderung, auch in einer Projektförderlogik zu stecken. Also nicht nur wir, sondern auch andere Beratungsstellen.
Das bedeutet immer zeitlich begrenzt zu sein. Das meinst du
genau,
damit, ne?
Zeitlich begrenzt und budgetbegrenzt. Und das bedeutet natürlich gerade, wenn wir eben jahrelange Arbeit machen und ja auch Menschen begleiten über mehrere Jahre, wir manchmal eben nicht wissen, wie geht es weiter oder in was für einem Umfang geht es weiter, dass noch eine weitere Belastung eben mit dazukommt. Und da merken wir schon natürlich, dass es auch einen großen Unterschied macht, wie politisch die Regierungen auf allen Ebenen eben auch aussehen. Das verändert sich sehr entsprechend damit natürlich, wer auch in Regierungsverantwortung ist. Genau.
Ich würde gerne mit dir noch fast am Ende unseres Gesprächs über das Stichwort Empowerment sprechen. Das heißt, wie gelingt es euch, Betroffene in ihrer Haltung zu stärken, ihnen auch neue Perspektiven zu öffnen, vielleicht ihnen sogar auch Angst zu nehmen? Wie macht ihr das?
Auch das machen wir auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen.
Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nehmen.
Genau, also zum einen natürlich sehen wir auch unsere Arbeit in dem Sinne, dass wir erstmal die Menschen aufklären über das, was sie für Möglichkeiten haben. Auch das ist empowernd, zu wissen überhaupt, was kann ich tun, um eben aus dieser Ohnmacht die Menschen herauszuholen und dann eben sie zu begleiten und nicht zu bevormunden, dass wir eben immer ganz klar machen, sie sind eben die EntscheidungsträgerInnen, nicht wir. Wir können eben die Informationen zur Verfügung stellen, wir können sie aufklären und wir können sie unterstützen, aber die Entscheidungen müssen sie selbst machen und können sie auch machen. Das ist was vielen auch schon hilft oder eben empowernd sein kann. Und dann aber auch so Sachen wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, fallspezifische Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Darin können wir unterstützen in dem Sinne, dass wir eben auch nicht die Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern den Menschen eine Plattform bieten, damit sie eben selbst auch an die Öffentlichkeit gehen können und von sich erzählen können. Was wir aber auch machen, was viele Menschen sich wünschen, ist, Kontakt zu anderen Personen zu haben, denen es genauso geht oder die Ähnliches erlebt
Netzwerke
haben.
Netzwerke zu haben.
Netzwerke zu bilden, Community zu finden, dass wir da versuchen, eben Menschen auch anzudocken, die wiederum natürlich auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal Empowerment leisten können als wir.
Was, glaube ich, ganz wichtig ist noch als Punkt, wie kann ich mich als Zeugin an euch wenden und wie könnt ihr vor allem Zeuginnen auch dahingehend stark machen, dass sie sich bei euch melden und dass sie auch wissen, wie sie dann reagieren sollen und können.
Genau, also wir sind eben da, wenn Menschen eben Zeuginnen geworden sind. Also wir sind leider nicht in dem Sinne präventiv unsere Arbeit, sondern eher nachdem etwas passiert ist. Deswegen können sich ZeugInnen einfach bei uns melden, wenn was passiert ist. Was aber total wichtig ist zu wissen, bevor man überhaupt ZeugIn wird, weil viele Betroffene erzählen, es gibt Menschen, die oftmals eben ZeugInnen sind, die aber nichts tun. Die still sind, die weggucken, die weggehen. Und das ist das Schlimmste, was eben den Menschen passieren kann, weil sie alleine sind und alleine gelassen werden, in dem Sinne, dass da sogar jemand was tun könnte. Es geht nicht darum, dass Menschen, die eben einen Vorfall mitbekommen, sich selbst in Gefahr bringen sollen. Aber es gibt andere Möglichkeiten zu unterstützen, in dem Sinne, alleine ein Zeichen der betroffenen Person zu geben, ich bin hier und ich sehe, ich kriege mit, was passiert, die betroffenen Personen vielleicht auch anzusprechen, zu fragen, wie kann ich ihnen helfen? Brauchen sie Unterstützung? Was kann ich tun? Also auch da wieder den Betroffenen selbst die Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten zu überlassen, was sie selbst brauchen oder möchten, eben Polizei zu rufen, Krankenwagen zu rufen, andere Leute zu akquirieren, die drumherum stehen und mitbekommen, aufzuzeichnen, was passiert.
Laut zu sein.
Laut zu sein. Und eben, wie gesagt, man muss nicht die TäterInnen ansprechen, man kann einfach die Betroffenen selbst ansprechen. Auch das ist total irritierend, zum Beispiel in einer Situation. Und auch da zu bleiben. Und zum Beispiel eine Nummer aufzuschreiben, der Person, der betroffenen Person in die Hand zu drücken, zu sagen, ich bin ZeugIn geworden, wenn sie eben Unterstützung brauchen, wenn sie eben ZeugInnen brauchen, rufen sie mich an. Genau, das sind Sachen, die sehr wirksam sind und am besten hilfreich tatsächlich in der Situation auch selbst sind.
Ganz wichtige Tipps. Vermutlich wird die Zahl dieser rassistischen Gewalttaten und Übergriffe in naher Zukunft sich nicht verbessern. Das müssen wir leider am Ende unseres Gesprächs konstatieren und feststellen. Was motiviert dich persönlich, immer weiterzumachen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, eben nicht aufzugeben, weil es unsere Arbeit leider weiterhin brauchen wird. Und auch mit dem Blick auf die nächsten Generationen, was geben wir den Menschen mit? Die TäterInnen wie auch die Betroffenen werden immer jünger. Was machen wir damit? Und genau, ich glaube, da ist es einfach zu sagen, man muss versuchen, in dem Feld auf jeden Fall gesund zu bleiben, selbst gesund zu bleiben. Das ist nicht immer so einfach, aber eben auch wichtig, um diese Arbeit eben langfristig auch machen zu können, weil es sie langfristig leider brauchen wird.
Zu Gast heute beim Podcast Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums der Uni Marburg, Lisa Persinen, die Leiterin der Beratungsstelle Response. Lisa, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und dass du uns hast Einblicke nehmen lassen in deine Arbeit und danke auch für deine Expertise und für deine Stärke, die du auch hier rübergebracht hast. Wenn ihr etwas nachhören wollt, kein Problem. Unser Podcast ist kostenlos auf allen gängigen Plattformen zugänglich. Ihr könnt ihn auch abonnieren. Mein Name ist Angela Fitsch. Einen schönen Tag noch.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.